aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, liebe Nora, würde ich gerne mit dir über Geschlecht und Identität sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Octopulli. Das ist ein faires Label für nachhaltige Bekleidung, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Geschlecht und Identität. Ich habe es zumindest gut hinbekommen, es einigermaßen fehlerfrei auszusprechen. Wie kamst du aufs Thema?
Ja, tatsächlich haben wir ja ein offenes Postfach und hören immer gerne auf die Wünsche unserer Zuhörenden. Und da hat vor einiger Zeit schon uns eine Mutter geschrieben, eine Nachricht, die mich sehr berührt hat. Sie schrieb über ihr Kind, über ihr dreijähriges Kind, das laut Geburtsurkunde als Junge auf die Welt kam und das aber sehr vehement und klar von sich sagt, es sei ein Mädchen. Und diese Mutter hat erzählt, wie sie so auf der Suche sind nach Informationen und Ressourcen dazu, wie sie ihr Kind in seiner, ne, letztlich auch Selbstfindung und Identitätsentwicklung unterstützen können. Und sie hat eben sich gewünscht, dass wir vielleicht auch mal im Podcast über dieses Thema sprechen. Geschlechtsidentität, wie die entsteht und sich wandelt und auch, wie man eben damit umgehen kann, als Eltern, aber auch als Umfeld, wenn eben bei einem Kind, ne, dieses zugeschriebene Geburtsgeschlecht und das Geschlecht, das das Kind als sein Geschlecht definiert und empfindet, nicht zusammenfallen. Das ist natürlich selten der Fall. Also das ist jetzt nicht was, was jeder zweiten Familie so passiert. Und trotzdem ist es ein Thema, das mehr Familien betrifft, als man meint. Und auch ein Thema, das natürlich Menschen begegnet in der Kita, in der Schule, im sozialen Umfeld, manchmal auch im medialen Kosmos und da oft eben auch sehr aufgeladen, sehr, sehr ideologisch dann auch, ne, als wäre das dann so ein Glaubenskrieg, ob man jetzt daran glaubt, dass es Transidentität zum Beispiel gibt oder nicht. Und da habe ich einfach gedacht, das ist ein herausforderndes Thema, aber auch eins, wo es wichtig ist, sich mal näher damit zu befassen und einfach miteinander in Austausch zu gehen über das, was wir dazu sagen können, das, was die Forschung auch sagt zu dem Thema. Und deswegen habe ich dir vorgeschlagen, dass wir da heute drüber reden,
voll
über
schön.
Geschlecht und Identität.
Für mich ja auch zum Teil so ein Thema, wo man sehr stark auch feststellen kann, wie alt man ist oder eben nicht. Also sowohl körperlich als auch so vom geistigen Alter, weil eins meiner Kinder kam mal heim und sagte, also wir haben jetzt in der Schule übrigens ein Klo für die, es war so ganz einfach, für die, die nicht genau sonst wussten, auf welches Klo sie gehen sollen oder irgendwie so. Also es war so ganz so, so wie, weißt du, wo meine Murmeln sind. Und ich finde, dass es immer wieder so Themenfelder gibt, wo du als, ja, in dem Fall dann als Älterer so reinstolpert und sagst, hö, also zu meiner Zeit, also wo du halt leider nicht auf irgendwelches Wissen der Altvorderen zurückgreifen kannst in den meisten Fällen, sondern wo du halt dir selber so deine Bahn suchen musst. Und ich glaube, diese elterliche Verunsicherung, von der wir hier ja manchmal immer wieder sprechen, die trifft auf das Thema ja auch zu. Jetzt zu dem, was uns die Hörerin schrieb, mein erstes Fragezeichen bleibt bei dem Alter hängen. Also, ist das nicht ein bisschen jung? So.
3. Also tatsächlich ist das, glaube ich, ein Impuls, den viele Menschen haben, erstmal zu sagen, Entschuldigung, mein Kind ist 3, das ist noch in der Fantasie-Rollenspielwelt unterwegs. Kann sich das wirklich schon über so komplexe Themen überhaupt Gedanken machen? Ist das nicht einfach ein Spiel oder ist das nicht einfach eine Laune? So ist es nicht auch wichtig, dem Kind dann sozusagen Orientierung zu geben und zu sagen, nein, du bist ein Junge oder nein, du bist ein Mädchen, so, ne? Woher sollst du das denn wissen? Und gleichzeitig gibt es wirklich gute Forschung zu diesem Thema, die sagt, Kinder können oft, nicht immer, ne, aber oft schon sehr, sehr früh tatsächlich auch spüren, auch eine gewisse Inkongruenz, also ein Nicht-Übereinstimmen von dem, was ihnen sozusagen gesagt wird, was ihr Geschlecht sei und dem, was sie tief in sich wissen und fühlen. Mhm. Es gibt da ganz berührende Berichte auch von erwachsenen Transpersonen, die beschreiben, wie sie teilweise schon mit 2 Jahren, 2,5, 3 Jahren, also wirklich so am Beginn der Grenze dessen, woran man sich überhaupt erinnern kann, ein Erleben hatten von teilweise auch einfach Körperdysphorie, also das Empfinden, dass der Körper nicht sich stimmig und richtig anfühlt zu dem, was man empfindet. Und das ist gerade bei so jüngeren Kindern oft auch wirklich auf die Genitalien bezogen, dass dann manche Transmänner berichten, wie sie quasi jeden Morgen aufs Neue nachgeguckt haben, ob ihnen jetzt der Penis gewachsen ist, der dahin gehört und von dem sie sicher waren, dass der irgendwann kommen muss, weil das wissen sie doch, ja. Und umgekehrt gab es sozusagen natürlich auch den Fall bei Transfrauen, die dann praktisch jeden Morgen gewartet haben, ob da was abgefallen ist, ja, damit sie endlich, ne, das Mädchen sein können, von dem sie wissen, dass sie es sind. Also da gibt es ganz berührende Berichte. Und man geht tatsächlich eben auch in der modernen psychologischen Forschung davon aus, dass durchaus auch schon so junge Kinder allmählich sich einen Begriff von Geschlecht und Identität machen und da eben auch solche Dissonanzen, ne, wahrnehmen können. Und gleichzeitig ist es sehr wichtig, gerade bei jungen Kindern nicht zu früh sozusagen eine Schublade aufzumachen und ein Kind da reinzupacken und zu sagen, so ist es jetzt. Ne? Also ich habe mal ein Interview gelesen mit einem Professor Roma heißt der aus Münster, der ganz viel forscht zum Thema Transidentität im Kinder- und Jugendalter, der zum Beispiel sagt, er würde sehr zurückhaltend damit sein, ein jüngeres Kind als Transkind zu bezeichnen. Nicht, weil es keine Transkinder gibt, sondern weil man oft erst im Nachhinein weiß, ob ein Kind wirklich, ne, trans war oder vielleicht einfach auch eine Phase der Selbstfindung, der was auch immer, ne, durchlaufen hat. Und deswegen ist es tatsächlich in diesem Alter so wichtig, in gewisser Weise mit der Ungewissheit zu leben und zu sagen, das kann ganz viel bedeuten und es kann auch nicht so viel bedeuten, aber für das Kind in dem Moment ist es eine bedeutsame Aussage und wir sollten die nicht einfach wegwischen oder das Kind korrigieren, beschämen, irgendwas, sondern erstmal einfach mit so einer neugierigen Offenheit da hinschauen und sagen, ah, das erlebst du so. Was bedeutet das für dich? Welche Konsequenzen hat das auch für dich? Ist das was ein Kind mal raushaut oder ist das was über Tage, Wochen, Monate, ne, persistierend kommt und wo man vielleicht auch merkt, das Kind hat da einen gewissen Leidensdruck, ein gewisses Thema mit. Da gibt es tatsächlich nicht den einen Leitfaden, wie man damit umgehen soll, aber es ist definitiv wichtig, solche Äußerungen auch schon bei sehr jungen Kindern ernst zu nehmen und nicht abzutun mit so einem, für sowas bist du noch zu klein.
Das meinte ich auch nicht, als ich vorhin sagte, so jung, sondern ich meinte einfach, also es war wirklich eine offene, neugierige Frage, weil so mein Bild war, dass man in dem Alter quasi erstmal so ungefähr versteht, dass es zwei Geschlechter gibt, geschweige denn, dass man dann da wirklich sich selber da schon irgendwie so schon so einsortiert oder eben sich nicht gut einsortieren kann. So, das war so eher für mich der.
Ja, ja. Also es gibt ja eben mehr als die zwei Geschlechter, ne? Und das ist eben schon der Anfangspunkt.
Das Fragezeichen. Ich wollte jetzt da nicht sozusagen schon so den skeptischen Opa machen, der sagt, das kann ja nicht sein.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass entwicklungspsychologisch Kinder so ungefähr zwischen 2,5 und 5 in den meisten Fällen ihre Geschlechtsidentität ausbilden, in dem Sinne, dass sie für sich anerkennen, ne, ich bin ein Junge oder ich bin ein Mädchen. Und das hat natürlich auch viel mit sozialen Zuschreibungen zu tun. So ein Prozess passiert ja nicht rein innerlich, sondern Kindern wird ja auch gesagt und gespiegelt in ihrem Aufwachsen sozusagen, das ist die Kategorie, in die du gehörst. Du hast einen Mädchen- oder jungen Namen, du wirst im Kindergarten, in der Familie als Bruder oder Schwester bezeichnet, ne? Also du bist Tochter oder Sohn und es werden dir auch bestimmte Farben, Spielsachen und so weiter angetragen, was man ja durchaus auch kritisch betrachten kann, weil wir da dann auch schnell im Bereich der Rollenzuschreibungen sind. Und ein Thema, das einem ja immer wieder auch begegnet, wenn man über Geschlecht und Identität spricht, ist, dass Menschen sagen, ja, aber kann das nicht einfach nur sein, dass ein Kind einfach beobachtet hat in seinem Umfeld, die Jungs haben es cooler als wir Mädchen oder umgekehrt, die Mädchen dürfen Dinge schön finden oder mit Dingen spielen, die ich auch schön finde und wenn ich auch gerne, ne, Prinzessin sein will oder mit Ballett mich beschäftigen will, dann will ich eben jetzt ein Mädchen sein, so, ne? Und ob dann wird oft die Frage gestellt, ob die Antwort auf sowas wie ich bin ein Junge, ich bin ein Mädchen nicht einfach sein kann, zu sagen, du kannst doch alles sein, Farben sind für alle da, Hobbys sind für alle da, niemand muss ein anderes Geschlecht haben, nur um alles ausleben zu können, was in dieser Person steckt. Und das ist total wahr. Also es ist total wichtig, sich klarzumachen, dass es zum Beispiel gerade so in den 50er, 60er, 70er Jahren, aber auch schon davor, gerade bei Mädchen oft diesen Wunsch gab, ein Junge zu sein, nicht aus einer tatsächlich empfundenen Geschlechtsinkongruenz heraus, sondern einfach aus einer tief empfundenen Ungerechtigkeit, dass Jungs und Männer viel mehr dürfen. Na, also für viele junge Mädchen war das einfach klar zu sagen, mein Leben wäre so viel leichter, wenn ich als Sohn auf die Welt gekommen wäre, in Sachen Bildung, in Sachen Beruf, in Sachen Privilegien. Und das ist keine Geschlechtsinkongruenz oder keine Transidentität, das ist einfach eine nachvollziehbare Reaktion auf Diskriminierung. Das heißt aber nicht, dass es das andere Phänomen nicht gibt, sozusagen. Das heißt, man muss da wirklich achtsam hinschauen und für manche Kinder ist es auch eine wichtige Rückmeldung, zu sagen, du als Junge kannst und darfst rosa toll finden und Röcke mögen und zärtlich feminin sozusagen in deinem Auftreten, in deinen Interessen sein, und das ändert nichts daran, dass du ein Junge bist. Und gleichzeitig wissen wir eben heute, dass es sowohl bei Kindern wie auch bei Erwachsenen, einen kleinen, aber fest existierenden Prozentanteil in der Bevölkerung gibt, wo eben das Geschlecht, das man selbst als sein eigenes Geschlecht erlebt, nicht übereinstimmt mit dem, was einem sozusagen mal zugeschrieben wurde bei der Geburt. Und diesen Kindern wird auch nicht geholfen, wenn man ihnen sagt, du kannst alles sein, sondern deren Erleben und auch deren Leidensdruck wird eben durch, du kannst doch auch ein ballettverliebter Junge sein, nicht gelindert, weil es darum nicht geht, weil sie kein Junge sind. Ne?
Genau. Also, weil es in dem Falle ja überhaupt nicht um Ballett geht. Also im engeren Sinne.
Genau. Aber es ist ein komplexes Thema und eins, wo wir fast alle an Grenzen auch stoßen, gerade als Personen, die das selber so nicht kennen. Also in der Fachsprache unterscheidet man ja zwischen Cis-Personen und Trans-Personen. Und Cis-Personen sind eben Menschen, bei denen das eigene Geschlechtserleben, die eigene Geschlechtsidentität übereinstimmt, mit dem biologischen und einem zugewiesenen Geschlecht. Und bei Transpersonen gibt es da eben eine Divergenz, einen Unterschied. Und wenn man selber cis ist, und das sind ja die allermeisten Menschen, einfach rein zahlenmäßig, ist das, glaube ich, wirklich was, wo man auch an Grenzen dessen kommt, was man sich vorstellen kann, weil man für sich selber oft einfach denkt, aber ich bin doch einfach, wer ich bin, und mein Geschlecht definiert mich doch auch gar nicht so, und irgendwie bin ich halt das, als was ich geboren wurde, und das kann man doch nicht einfach ändern. Also das sind so ganz, ganz normale, glaube ich, und menschliche Reaktionen, auch einfach sich das nicht vorstellen zu können, wie sich das anfühlt.
Genau. Also das ist ja so, sozusagen schon bei Diskriminierungserfahrungen so, dass man immer so, dass sozusagen dem Volksmund die Formulierung "stell dich nicht so an" ja schon nahe ist, dass ja auch Chirurgen anders operieren als Kinderärzte oder, also weißt du, dass halt immer sozusagen die Prägung vor ist, und gerade bei sowas, wo man sagt, naja, dann müsste ich ja eventuell, könnte ich ja in Gefahr laufen, dass ich selber mal darüber nachdenken müsste, ob ich wirklich so cis bin, wie ich das hier immer gelebt habe. Ich glaube, allein diese Möglichkeit mal durchzudenken, kann scary sein für manche. Also so erkläre ich es mir, warum wir, und ich bin ja auch nicht frei sozusagen im Generellen davon, dass man erstmal Dinge, die neu sind, die anders sind, erstmal sich so denkt, really, ist es wirklich so important, so statt diesen schönen Schritt zu machen, interessant, davon weiß ich zu wenig, erzähl doch mal, wie fühlt es sich für dich an? Mhm. Also das ist so mein Wunsch eigentlich in solchen Situationen, dass man dann einfach sagt, aha, wie ist denn das?
Und es ist natürlich auch so, dass wir oft das Gefühl haben, das ist so ein total neues Phänomen. Also ich habe mich da auch schon dabei ertappt, so manchmal zu denken, also als ich in der Grundschule war, gab es das noch nicht. Da gab es einfach Jungs und Mädchen, was nicht stimmt.
Stimmt nicht, nee.
Aber ich habe das damals nicht auf dem Schirm gehabt, einfach, dass es andere Formen gibt, Geschlecht und Identität zu empfinden und zu leben. Und mittlerweile weiß ich, was ich da alles eben auch nicht wusste, nicht kannte, nicht gesehen habe. Und man geht ja mittlerweile davon aus, da gibt es ja auch anthropologische Forschung, dass es letztlich Personen, die genderdivergent waren oder in irgendeiner Form eine Form von Transidentität gelebt, wie das eben dann kulturell sozusagen möglich und verwurzelt war, dass es die schon immer gab. Und auch wenn wir jetzt gar nicht so in die Jahrtausende alte Vergangenheit zurückgehen, auch im 20. Jahrhundert gab es nicht wenige Menschen, die unter widrigsten Bedingungen eben versucht haben, ihre wahre Identität zu leben oder auch, die ihr Leben lang ihre wahre Identität nicht leben konnten, aber trotzdem wussten, sie ist da und sie einfach aktiv unterdrücken mussten. Und ich habe im vergangenen Jahr die Autobiografie gelesen von einer Transfrau, Charlotte von Malsberg heißt sie, die wurde 1928 in Berlin geboren und schildert so ihre Erfahrungen. Und das ist natürlich ein völlig anderes Leben und völlig andere Rahmenbedingungen auch für so eine Suche nach sich selbst und der eigenen weiblichen Identität, als das jetzt ein Transmädchen hat, das heute 15 ist. Ne? Aber es war unglaublich interessant und berührend für mich zu merken, wie auch in einer Welt, die dafür eigentlich gar keine Offenheit und gar keine Sprache besaß, da jemand trotzdem einfach merkt, so ist es aber, ne? Und dann ihren Weg gesucht hat, sie selbst zu sein. Also es ist nicht so ein neues Phänomen, wie wir oft meinen.
Genau. Jetzt nochmal hier im Podcast den Beweis anzutreten, es würde sich ein bisschen redundant anfühlen. Klar, können wir jetzt gerne machen, aber sozusagen, wenn wir das vielleicht überspringen wollen und sagen, ja, also dem ist so. Also wenn es für dich okay ist, aber dann kommt ja die spannende Frage zwischen, das habe ich jetzt verstanden und für mich einigermaßen einsortiert und dann arbeite ich aber in einer Einrichtung und da ist ein Kind, das sagt. Also das ist ja nochmal, finde ich, schon nochmal ein anderer Schritt. Wie gehe ich damit um oder was über welche Hürden muss ich da selber drüber und was braucht dieses Kind, ja? So, wenn es 3 ist oder wenn es 5 ist oder wenn es eben 9 ist.
Ja, oder 12 oder 18 oder 37, ne? Also bitte. Das ist so ein Ding.
Voll. Ja.
Genau, also was viele Eltern, glaube ich, verunsichert, ist, dass wir oft so ein inneres Bild vor Augen haben, es gäbe quasi so eine richtige Art, trans zu sein, wo man sozusagen im richtigen Alter es feststellt, nicht zu früh und nicht zu spät und dann so einen ganz, ganz linearen Weg ohne Brüche und Widersprüche geht. Ne? Also ich erlebe oft, dass Eltern von sehr jungen Kindern, also die dann eben erst 3 sind, sagen, also das ist einfach noch für mich sehr schwer, mir vorzustellen, dass mein Kind mit 3 das schon wissen kann. Und umgekehrt gibt es manchmal Eltern, deren Kind sein Coming-out mit 17 hat, wo dann die Eltern so ein bisschen sagen, aber ich habe immer gedacht, Kinder müssten das schon immer gewusst haben und mit 6 haben wir davon noch gar nichts gemerkt, also kann es nicht stimmen oder also muss das was sein, was das Kind auf TikTok aufgeschnappt hat sozusagen. Ne?
Ja, und evil
das
TikTok.
Das ist natürlich dann ein Spannungsfeld auch zu sagen, wann exakt ist es denn jetzt der genehme Zeitpunkt, sowas zu entdecken und auch zu formulieren. Und da gibt es eben nicht diesen einen Fahrplan, sondern es gibt Kinder, die spüren und formulieren das schon sehr früh. Es gibt Menschen, die spüren und formulieren das erst später. Es gibt viele Menschen, die spüren es früher, als sie es formulieren und auch Menschen erzählen können. Ne? Da liegen oft mehrere Jahre auch dazwischen, bis Kinder sowas benennen können oder auch Erwachsene sowas benennen können. Und grundsätzlich diese Frage, wie begleiten wir sowas oder wie gehen wir mit sowas um, hat, glaube ich, immer diese zwei Aspekte. Zum einen, und das gilt ja für jedes Thema, dem Kind Glauben schenken, wenn es etwas über sich offenbart, das Kind nicht einbremsen in dieser Selbsterkundung, sondern offen bleiben und den Rahmen dafür halten, dass ein Kind da etwas über sich teilt und dass das was Kostbares ist, dass wir da eingeweiht werden, dass wir damit achtsam und verantwortungsbewusst umgehen müssen und gleichzeitig sozusagen abseits von dem Kind einen Raum zu schaffen für die eigenen auch widersprüchlichen Gefühle, die das sozusagen in einem aufwühlen kann. Also das ist keine Kleinigkeit, wenn ein Kind einem sagt, ich bin nicht die Person, von der du dachtest, dass ich bin, sondern ich brauche da schon auch einen geschützten Rahmen als erwachsene Person, um zu sagen, was ist hier los, was macht das mit mir, welche Ängste weckt das in mir, ne? Und gleichzeitig dem Kind gegenüber ist es wichtig, eine Offenheit und auch eine emotionale Sicherheit auszustrahlen. Im Sinne von, egal was du über dich herausfindest, ich bin an deiner Seite und wir kriegen das zusammen hin. Und es gibt immer einen Weg, ein gutes Leben führen zu können, was auch immer bei dieser Exploration herauskommen sollte. Weißt du, was ich meine?
Das ist echt ein schöner Punkt, den du da machst, dass gerade dieser, wie hast du gesagt, der Raum für mich als Eltern oder Bezugsperson oder so.
Als erwachsene Person, ja.
Als erwachsene Person, weil da geht natürlich schon einiges ab, wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Also, dass es eben nicht nur darum geht, sozusagen, das, was ich jetzt vorhin so ein bisschen abkürzte, also jetzt nur die Fakten und also das ist ja keine Sache, die man nur mit der Ratio entscheiden kann, ja, statistisch ist es so sondern das ist halt ein viel mit dem eigenen Bild von was ist meine Tochter oder was bin ich für ein Vater eines Sohnes und so weiter und so fort macht, wenn da plötzlich jemand sagt so, Kuckuck.
Ja.
Du musst jetzt die letzten 3, 5, 7, 9 Jahre, 13, 17, 21, 37 Jahre nochmal bitte unter einem anderen Vorzeichen teilweise betrachten.
Ja. Und diese Mutter, die uns diese Nachricht geschrieben hat, die hat eben auch geschildert, dass sie so ein bisschen zwei Seelen in ihrer Brust hat, weil sie einerseits ihr Kind bedingungslos liebt als das Kind, das es ist und unterstützen will auf jedem Weg, der sich da möglicherweise bahnt und da eine ganz große innere Kraft auch spürt zu sagen, wie auch immer unser Weg aussehen wird, wir machen das zusammen so. Und auf der anderen Seite ist da aber einfach ganz viel Verunsicherung, ganz viel Angst zu sagen, mache ich da irgendwas falsch? Kann ich da vielleicht auch was verstärken, ne, durch mein Verhalten, was dann nachher dem Kind einen quasi schwereren Lebensweg bahnt? Weil das ist schon für viele Menschen in unserer Kultur ja immer noch was, was wir einfach auf dem Schirm haben. Wir wollen unsere Kinder möglichst vor Diskriminierung schützen. Wir wollen, dass unsere Kinder in Anführungszeichen ein möglichst leichtes Leben haben. Und das, was wir oft intuitiv assoziieren mit dem Leben einer Person, die eine Geschlechtsinkongruenz erlebt, die vielleicht trans ist, ist eben oft eher auch ein langer Leidensweg. Wir assoziieren damit oft einen gewissen Schmerz, verschiedene medizinische Schritte, die möglicherweise Risiken bergen und einfach auch ein gewisses Diskriminierungsrisiko in unserer Gesellschaft und Kultur. Und sich sozusagen auf so eine Reise zu begeben, wo man nicht weiß, wo die hinführt, aber wo man sozusagen diffus sagt, könnte auch ein schwieriger Weg werden. Ja, das ist nicht so leicht. Und ich glaube, der Impuls, den dann viele Eltern haben, zu sagen, kann man da irgendwie noch ein bisschen was lenkend vornehmen in dem Alter? Kann man da so ein bisschen sowas entweder befördern oder so ein bisschen umsteuern, dass es vielleicht ein anderer Weg wird? Das ist, glaube ich, nachvollziehbar, dass Eltern oft so einen Gedanken haben. Und gleichzeitig geht man eben nach aktuellem Forschungsstand davon aus, dass es bei einer echten Transidentität, die persistierend ist und bleibt und zur Persönlichkeit eines Menschen gehört, sich ähnlich verhält wie bei einer sexuellen Orientierung. Die ist einfach da und die gehört zu der Person und die wurde weder geweckt noch verstärkt noch
manipuliert
hervorgerufen
noch.
Oder durch irgendwelche Modetrends sozusagen evoziert, sondern es ist eher dann die Frage von, wann und wie hat ein Kind oder ein junger Mensch eben den Rahmen gesehen, sich dazu äußern zu können, hat irgendwie die emotionale Sicherheit gehabt, sowas zur Sprache zu bringen oder eben auch nicht.
Das Kind wird halt gesellschaftlich nicht angefeuert, glaube ich. Das ist halt so ein, so stelle ich mir den Unterschied vor. Also so bestimmte gesellschaftlich okay, sozusagen okay, junge Männer müssen mal über die Stränge schlagen oder irgendein so ein Bullshit, der wird halt auf jeden Fall da nicht abgefeuert. Und ich hatte auch gerade den Gedanken, ist nicht auch eine Hürde, dass es halt auch irgendwo immer mit der Intimität deines Kindes zu tun hat? Also, dass es vielleicht leichter wäre, wenn es um die Ohren ging, als um eine Mischung aus. Ist mir schon klar, dass es nicht nur um da unten geht, sondern dass es eine Identitätsfrage und eine Gesellschaft. Das habe ich
klar,
alles nicht gehört.
Es geht auch um den Körper des Kindes und es geht auch um den Intimbereich des Kindes. Zumindest bei vielen Kindern, die da auch selber ein Problem haben in, ne, in dem Bereich, aber es ist natürlich auch auf die Zuschreibung und das ist so ein bisschen das, worauf ich hinaus will.
Das ist eine heiße Mischung halt.
Also sehr viele Menschen, die sich sehr, sehr wenig intensiv mit dem Thema Transidentität beschäftigt haben, haben so eine grobe Vorstellung von, das sind Menschen, die sich umoperieren lassen. Also das ist oft so dieses sprachliche Bild und da ist dann oft ein ganz komischer, gedanklicher Fokus auch auf die Genitalien. Auch so eine gewisse Faszination, wie wird sowas dann gemacht, ja? Aber wirklich auch teilweise eine Reduktion, als wäre Transidentität hauptsächlich eine Frage von einer bestimmten Operation. Und
also chirurgisches Handwerk sozusagen.
Ja, so ist ja auch irgendwie spannend, ne? Was machen die Chirurgen da? So unglaublich, was heute alles möglich ist. Und das hat tatsächlich auch so ein bisschen mit der Geschichte zu tun, dass ja relativ lange die gängige Bezeichnung auch in der Medizin für Transpersonen eben Transsexualismus war. Also es wurde sozusagen als eine sexuelle Thematik begriffen, wo man heute ganz von weg ist und deswegen eben auch von Transidentitäten spricht, weil es eben kein Fetisch ist und keine sexuelle Orientierung, sondern eine Frage der Identität, die gar nichts erstmal mit der Sexualität zu tun haben muss, ne? Also die Sexualität existiert nochmal ganz losgekoppelt von der geschlechtlichen Identität und trotzdem haben wir alle diese Zuschreibungen im Kopf und das macht es natürlich auch manchmal schwer, so ein Thema wie Geschlechtsidentität im Kontext von Kindern, gerade auch sehr jungen Kindern zu denken, weil wir natürlich auch von Dreijährigen nicht als Transsexuelle denken wollen, weil wir denken, das passt überhaupt nicht zusammen. Da mischen sich dann auch im Kopf oft so Bilder von Crossdressing und Drag Queens und irgendwelchen schwulen Bars. Und dann denken wir so, das ist ja nicht die Welt, in der ich mein Kindergartenkind sehen will. Und da dann wieder das alles auseinander zu klamüsern und zu sagen, darum geht es auch gar nicht, sondern ein dreijähriges oder vierjähriges oder fünfjähriges Kind, das sagt, ich bin ein Junge, will genauso ein fünfjähriger oder dreijähriger Junge sein, wie alle Cis-Jungen in dem Alter auch. Ne? Das hat nicht die erwachsene Komponente von Geschlecht und sexueller Identität, sondern es hat wirklich erstmal so eine ganz basale Komponente von, ich will einfach sein können, wer ich bin und wer ich spüre, dass es für mich passend ist. So, ja. Und ich glaube, diese Ängste, die viele Eltern dann eben auch haben, vor einem möglichen komplizierten Weg, haben eben auch damit zu tun, dass wir in unserer Gesellschaft, wenn wir über Transidentitäten sprechen, über Transpersonen sprechen, sehr, sehr oft den Fokus haben auf so super krassen Leidensgeschichten. Also meistens, wenn Transpersonen in irgendwelchen Filmen vorkommen, haben die ein ganz schön hartes und schweres Leben hinter sich und man ist voller Mitgefühl damit, was diese Menschen alles an schrecklichen Dingen erleben mussten. Und wir haben eben auch diesen krassen Fokus und fast so eine Hyperkonzentration auf körperliche Transitionen, auf Hormone und Operationen und wie das alles so geht. Und es gibt einfach immer noch viele Menschen, die Angst davor haben, ob ein genderdivergentes Kind zu haben bedeutet, ich muss jetzt mein sechsjähriges Kind zu irgendeinem Arzt bringen und es irgendwie operieren lassen oder so. Und wie kann ich sowas denn tun? Und deswegen ist es ganz wichtig, mit solchen Vorurteilen wirklich aufzuräumen und zu sagen, niemand auf der ganzen Welt nimmt an einem Kind einfach mal so eine Operation oder eine Hormonbehandlung vor. Also die einzigen Kinder, an denen tatsächlich sozusagen Genitaloperationen durchgeführt werden, sind teilweise intersexuelle Kinder. Und auch das ist ein ganz heißes Eisen, wo man sehr genau schauen muss. In den meisten Fällen ist das nicht im Interesse des Kindes, dass da rumoperiert wird. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, vielleicht für einen eigenen Podcast mal. Aber es ist jedenfalls nicht so, dass eine mögliche Transidentität bedeutet, dass man irgendetwas medizinisches, chirurgisches, hormontherapeutisches machen würde bei einem Kind vor Erreichen der Pubertät. Ne? Das heißt, wenn ein Kind mit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jahren eine Aussage trifft wie ich bin ein Junge oder ich bin ein Mädchen oder ich bin keins von beidem, dann ist die Frage, wie wenn das adäquat begleitet, immer eine rein soziale Frage. Wie kann das Kind in seinem Leben über seinen Namen, seine Kleidung, sein ne, Ausgestalten seines Zimmers, seine Hobbys, seine Freundschaften, seine soziale Rolle in seinem Umfeld, sich als die Person erleben, die es ist. Und das ist auch keine Kleinigkeit, ja, als eben. Eltern zu sagen, wir dachten bisher, wir hätten einen Sohn und jetzt will dieser Sohn aber Anna heißen und sich die Haare lang wachsen lassen und will Kleidchen tragen und was passiert da mit unseren Bildern, mit unseren Zuschreibungen, mit unserem Kind? Wie wird da in der Schule, im Kindergarten mit umgegangen werden? Das sind große Fragen. Und gleichzeitig sind das alles zu 100%, sag ich mal, reversible Schritte. Es geht rein um ein soziales Erleben und Explorieren. Und alles, was wir heute sozusagen entwicklungspsychologisch wissen über das Ausbilden von Geschlechtsidentität, ist, dass sich eine Identität, die ein Kind hat, nicht auf Dauer unterdrücken oder verändern lässt und dass das die besten Chancen für jedes Kind, ob cis oder trans, sozusagen einen guten Umgang mit seinem eigenen Geschlecht zu finden ist, Rollen ausprobieren zu dürfen, man selbst sein zu dürfen, auch im Zweifelsfall nochmal einen Schritt zurückgehen zu dürfen. Und das gibt es. Also es gibt es nicht so häufig, aber es gibt durchaus Kinder oder Jugendliche, die sozusagen eine Zeit lang in einer anderen Geschlechtsrolle leben und dann quasi zurückkehren zu dem ihnen ursprünglich zugewiesenen Geschlecht. Und auch darin liegt ja keine Scham oder kein nichts, wo man sagen müsste, na Gott sei Dank habt ihr noch nicht weitere Maßnahmen ergriffen, sondern Kindheit ist natürlich auch ein Zeitraum, der dafür da ist, sich selbst kennenzulernen. Und trotzdem ist für viele Eltern der ganz konkrete Weg, wirklich auch schon im Kleinen, selbst nur im häuslichen Umfeld, wenn doch niemand davon weiß, das eigene Kind vielleicht mit einem anderen Namen anzusprechen oder andere Pronomen zu verwenden, als man die gewohnt ist. Riesig, also richtig, richtig krass schwer auch. Und da geht es einerseits natürlich auch um Gewohnheiten, aber es geht auch um ein Infragestellen von ganz vielem, was man so an vermeintlichen Gewissheiten hatte in seinem Leben.
Weil ich denke mal, Gewohnheiten, das kriegt man vielleicht nach so 6 Wochen noch hin, aber alles darüber hinaus ist ja dann eine langfristige Sache. Ich wollte dich das gerade nochmal fragen, weil wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann plädierst du im Umgang für so ein gewisses, also sozusagen auf der Ebene von Elternschaft, ja, für so ein gewisses entspanntes Begleiten.
Ja, so entspannt es halt geht, ne?
Aber es ist natürlich ein Plädoyer. Also nur im Sinne von, finde einen gewissen Platz der Ruhe für dich selber, um damit einigermaßen, so gut es dir halt gelingt, umzugehen. Und dieses, du bist geliebt, wie du bist, und du bist mein Kind, wie du bist. Und ja, okay, du möchtest Anna genannt werden. Das kriege ich wahrscheinlich jetzt dann auch langsam mal hin. Dass sowas entstehen kann. Und wie ist dann der Umgang mit dem näheren Umfeld? Und wie ist der Umgang mit Kita, Kindergarten, Schule? Und wie ist der Umgang mit Großtante Barbara, die einmal im Jahr vorbeikommt? Das stelle ich mir dann ja so eine... Haben dir da Leute mal geschrieben, wie es ihnen damit geht? Ich kenne das nicht. Und das ist sozusagen, wir reden ja hier viel über dieses... Das eine ist zu Hause und privat und Familie. Und das andere ist so, jetzt kommen die anderen um die Ecke. Ja. Deswegen auch hier.
Also, was, glaube ich, bei solchen Transitionsprozessen immer total wichtig ist, ist, dass Kind letztlich das Tempo vorgibt und das Kind auch die Marschrichtung vorgibt, wann, was, wo dran ist. Und es gibt Kinder, die sind da so ein bisschen Full Blast mäßig drauf und sagen, ich habe jetzt für mich was gefunden, was sich stimmig und gut anfühlt und das will ich jetzt auch immer und überall leben. Wir müssen jetzt die Oma anrufen, der das erzählt und dann müssen wir im Kindergarten und so. Und da sind dann oft eher die Eltern diejenigen, die so ein bisschen hinterherhecheln und sagen, wollen wir nicht vielleicht erstmal einen Testzeitraum vereinbaren zu Hause? So. Und es gibt aber auch Kinder, und zwar gerade Kinder, die schon oft ein bisschen älter sind, die sich sehr bewusst sind, dass nicht jeder Rahmen gleich sicher ist und die zum Beispiel lange grübeln, ob sowas wie ein Coming-out in der Schule was ist, was sie wollen und was sie auch emotional gerade packen, wo auch viele echt Angst haben, einfach vor den sozialen Konsequenzen, ob sie gemobbt werden, ob sie dadurch Freundschaften verlieren, ob Lehrkräfte da unangemessene Kommentare Seminare machen könnten, andere Eltern, irgendwas. Und das ist ein ganz sensibler Prozess, den man da auch als Eltern begleiten muss, weil manchmal auch diese Kinder dann so eine große innere Zerrissenheit haben, im Sinne von, ich wünschte, ich könnte überall einfach ich selbst sein. Aber es gibt auch noch Orte, da traue ich mich nicht. Und dann auch nicht zu sagen, ganz oder gar nicht, ne? Oder ja, du musst dich schon mal entscheiden, ja, ist ganz wichtig. Für viele Familien ist das über Jahre Normalität, quasi so ein bisschen wie in zwei Welten zu leben und eine Welt zu haben, wo das Kind den einen Namen hat und eine Welt zu haben, wo das Kind den anderen Namen hat. Mhm. Und das ist auch nicht einfach als Eltern dann, ne? Weil wenn du dir das vorstellst, du sprichst dein Kind zu Hause mit einem bestimmten Namen an und du hast dich da an bestimmte Pronomen und Sachen gewöhnt und im Elterngespräch in der Schule musst du jedes Mal umswitchen und den alten Namen noch verwenden, damit du nicht aus Versehen ne, dein Kind outest. So. Das ist nicht ohne. Und gleichzeitig ist es für viele was einfach ihre Realität widerspiegelt, weil es ja auch ein gewaltvolles No-Go ist, sozusagen ein Kind gegen seinen Willen, gegen seine ausdrückliche Bereitschaft zu einem Coming-out an irgendeinem Ort zu zwingen. Das heißt, das Kind gibt die Richtung vor und dann ist die Frage, wie man damit umgeht. Und da gibt es natürlich Erfahrungsberichte sozusagen von bis. Ne? Es gibt ganz tolle pädagogische Einrichtungen, die sehr cool, gerade auch im Kita-Alter mit sowas umgehen und sagen, ja, ja, kein Problem, ist nicht das erste Kind, das einen anderen Namen nutzen will. Und andere Einrichtungen, die sagen, du lieber Himmel, ja, also was machen sie da? Und es gibt Beratungsstellen in ganz vielen Bundesländern, wo Eltern sich da ne, auch informieren können. Es gibt das Trans-Kindernetz, was praktisch so eine bundesweite Beratungsstelle ist, was so ein bisschen so ein, eine Mischung aus Selbsthilfegruppe und Expertennetzwerk ist, wo Menschen Rat und Hilfe bekommen können, auch genau für solche Coming-out-Schritte, ne, wo man so überlegen kann, wie könnte das Coming-out in der Schule, im Turnverein, den Großeltern gegenüber gelingen. Und da muss wirklich bei jeder Person aufs Neue auch so ein bisschen eine quasi Risiko-Nutzen-Analyse angestellt werden. Ne? Wer ist eine Person, wo man sich wie äußern kann und wo ist es wichtig, auch bestimmte sozusagen Schutzmechanismen einzuziehen, dass das Kind keine Diskriminierung erfährt. Ja, und das ist ein ganz schöner Weg. Das heißt, auch wenn man sozusagen sagt, es ist sozusagen nur die soziale Transition, die da ein Thema ist bei Kindern vor der Pubertät, ist auch diese Transition ein krasser Ritt, sowohl innerlich als auch äußerlich. Es ist einfach, also ich habe da auch mit verschiedenen Eltern gesprochen, die gesagt haben, das war für ein paar Jahre wie noch so ein zusätzlicher Job. Einfach rein vom Zeitaufwand, das sozusagen zu recherchieren, zu überlegen, vorzubereiten, wen holt man ins Boot, zu welchem Zeitpunkt, welche Unterstützung braucht mein Kind.
Welche Fachberatung.
So, wie kann ich das für mich selber gut verarbeiten?
Ja, und mich lockt auch jetzt ein Teilsatz noch von dir, wo du sagtest, um es vor Diskriminierung zu bewahren oder so, sinngemäß hast du gerade gesagt. Und ich dachte so, schöner Wunsch, ne? Also, ich will dich da jetzt nicht irgendwie sozusagen challengen, aber ich denke da manchmal drüber nach in verschiedenen Kontexten, dass du ja dein Kind bewahren willst und schützen, aber es auch gleichzeitig ja wappnen musst vor der Welt, die nun mal ist, auch teilweise wie sie ist. Also das Thema kann ich mir nicht anders vorstellen, als dass das Thema dann auch einzieht zu Hause.
Ja. Ja, und da hängt auch eine ganz schwierige Frage dran für viele betroffene Familien, nämlich die Frage, wie offen geht man mit was um und wo hält man quasi das Thema auch geheim. Also es gibt auch Familien, die lassen zum Beispiel ihr Kind die Schule wechseln und vollziehen in dem Kontext diese soziale Transition. Ne? Also das Kind verlässt als Luisa die Grundschule und wird einfach in die nächste Schule als Lukas geschickt. So mit entsprechend, sag ich mal, gendertypischer Kleidung, Frisur, so. Und dann kann das für ein Kind natürlich unglaublich befreiend sein, quasi so einen Neustart zu haben. Ne? Und Kinder hinterfragen sowas dann ja normalerweise auch nicht. Und trotzdem ist es natürlich eine krasse Geschichte auch für ein Kind, das, sagen wir jetzt mal, 8 Jahre alt ist, dann in gewisser Weise so ein Geheimnis bewahren zu müssen, weil sich dann auch schnell das so anfühlt, als würde man irgendwas verbergen vor Gleichaltrigen, was die wissen müssten, oder wenn die das wüssten, würden sie sich vielleicht anders verhalten, ne? Und dann gibt es natürlich tausend Situationen, die besonders herausfordernd sein können. Umkleidekabinen, Schwimmunterricht, Klassenfahrten, ne, wo man immer wieder dann Lösungen finden muss. Und das kann auch einen immensen Stress und Ballast bedeuten. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil manche Kinder dann einen ganz starken Wunsch danach haben, quasi ungeoutet in der Schule oder im sozialen Umfeld sich zu bewegen, einfach weil sie nicht hinterfragt werden wollen, weil sie selber spüren, das ist der einfachste Weg, keine Diskriminierung zu erfahren, wenn niemand was davon weiß. Und gleichzeitig ist natürlich diese permanente Angst im Hinterkopf, irgendjemand könnte jemand kennen, der was verrät, irgendjemandem könnte irgendwas auffallen, jemand könnte Verdacht schöpfen, da stimmt doch was nicht so. Und dann steht auch schnell das Kind, das ja nur seine echte Identität lebt, fast als so eine Art Lügner da oder als hätte es was vorgemacht, was nicht ist. Ne? Und das ist ganz kompliziert. Und insofern, ich finde das auch in anderen Kontexten mit einer der schwierigsten Fragen von Elternschaft, wie man sein Kind vor Diskriminierung schützen kann. Weil man natürlich einerseits der Diskriminierung nicht vorgreifen möchte und sozusagen schon die diskriminierende Narrative dem Kind beibringen muss. Es könnte dir begegnen, das. Da kann natürlich auch es sei im blödesten Fall, dass man dem Kind Angst macht vor Dingen, die dann nie passieren und man hat ihm einfach nur ein schlechtes Gefühl gemacht, weißt du?
Ja,
und
ja,
auf der
voll,
anderen Seite
voll.
Kann man es auch nicht ungewappnet in die Welt schicken.
Ja, dazu machen wir auch nochmal eine Folge. Ich will es gar nicht abbinden oder abwürgen. Ich will nur sagen, das ist, glaube ich, das haben wir in so vielen unterschiedlichen Ebenen, die mir da jetzt einfallen würden, dass wir sagen, da müssten wir nochmal reingehen. Also wie gehst du mit Diskriminierung, mit Rassismus, wie gehst du mit Gewalt, wie gehst du mit meine Tochter will nachts alleine und so weiter und so fort. Ja, also da gibt es ja wirklich viele, viele Beispiele, wo das, was wir uns für unser Kind wünschen und wovor wir es wappnen müssen, gleichzeitig zum Teil zumindest in Deckung zu bringen.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass sehr, sehr viele betroffene Kinder und Jugendliche erzählen, also auch, ich habe da auch verschiedene Sachen drüber gelesen, so oft erzählen, dass Gleichaltrige mit ihrem So-Sein, wie sie sind, oft weniger Schwierigkeiten haben als sozusagen Erwachsene. Also es ist tatsächlich so, dass gerade im Kita-Alter das oft ganz interessant ist, gerade weil die Geschlechterrollen da auch oft noch nicht so fix sind, dass wenn man Kindern dann so mitteilt und sagt, ja, dieses Kind heißt jetzt neuerdings Luca, dass dann Kinder oft so ein bisschen Achselzucken, so, ja, okay, wollen wir Duplo spielen gehen, so, ne? Ich habe auch mal mit einem Erzieher gesprochen, der ein Transmann ist und der dann extra einen Elternabend gemacht hat, um sozusagen den Eltern erstmal zu erklären, ne, ich lebe jetzt in einer männlichen Rolle, und dann waren ganz viel Sorgen bei den Eltern da, ob das die Kinder nicht verunsichert und dies, das und so, ne, super viele Fragen, und er hat also extra praktisch so eine Stunde vorbereitet gehabt, wer ich bin und so, und die Kinder hatten halt nach 5 Minuten keinen Bock mehr und waren so, ja, okay, dann bist du jetzt halt Robin, halt whatever, Tom. So, können wir jetzt bitte weitermachen, so, ja, und hatten da überhaupt kein Problem mit, und die Eltern haben sich wahnsinnig Gedanken gemacht. Und das zeigt so ein bisschen das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Je nachdem, wie wir geprägt sind, wie lange wir auch schon bestimmte Bilder verinnerlicht haben, desto schwerer fällt es uns manchmal auch, uns Dingen zu öffnen. Und das ist ja bei Kindern so, die lernen ja jeden Tag was Neues über die Welt und die verstehen ganz vieles nicht, was Erwachsene und Kinder so machen, und integrieren das dann aber halt so.
Da gibt es Widersprüchlicheres, was sie integrieren müssen, als das so, ne?
Ja, ja, genau. Ja.
Genau. Steht schon, ja.
Und trotzdem, klar, auch gerade im fortgeschrittenen Kindesalter, also dann, ne, so Grundschule und auch weiterführende Schule, Pubertät, also es wäre illusorisch zu sagen, da wird einem jungen Menschen, der in irgendeiner Form, ne, eine Form von Gender-Divergenz erlebt und lebt, keine Diskriminierung, keine Transphobie begegnen. Das wird es immer wieder geben, und es braucht dann halt ein total gutes und stärkendes Umfeld und wirklich auch im schulischen Setting klare Regeln, dass sozusagen von der Schulleitung über die Lehrkräfte, über die Schulsozialarbeit, ne, alle ganz klar auch so einen Rahmen halten von, es gibt Meinung und es gibt Diskriminierung, und Diskriminierung wird hier nicht geduldet. Also wir fangen nicht an, hier die Identität eines Mitschülers oder einer Mitschülerin zu diskutieren oder in Frage zu stellen. Das wird hier nicht toleriert, ja. Aber klar, there's only so much you can do, ne? Erwachsene sind nicht in jeder sozialen Situation dabei, sind nicht auf Partys dabei oder auf dem Schulweg. Und da gibt es teilweise sehr, sehr heftige Diskriminierungserfahrungen, leider. Und es ist tatsächlich, glaube ich, mit das Schwerste für die Familien von Kindern und Jugendlichen, die aus irgendwelchen Gründen da quasi so ein Einfallstor für Diskriminierung haben, auch letztlich damit leben zu müssen, dass sie bei aller Liebe und aller Vorbereitung und aller Begleitung ihr Kind nicht vor allem schützen können, sondern dass es Erfahrungen machen wird, von denen man wünschen würde, sie würden sie nicht machen. Und man kann einfach nur da sein und sozusagen zuhören, trösten, bestärken darin, dass das nicht richtig war, ja. Aber man kann das nicht ungeschehen machen, diese Verletzung.
Und es zieht ja so eine doppelte Ohnmacht ein. Also bestimmtes kannst du einfach nicht verhindern. Und die, von denen wir vorhin sprachen, dieses Negieren, dass das überhaupt ein Problem ist oder dass es wirklich so schlimm ist oder dass es sich so schlimm anfühlt, dem begegnet man ja sicher dann auch die ganze Zeit. Ja.
Und gleichzeitig muss man wirklich sagen, das Schlimmste, was einem Kind oder Jugendlichen passieren kann, ist, im eigenen Elternhaus, in der Kernfamilie, an dem Ort, wo man die größte emotionale Sicherheit braucht, zu erfahren, dass man nicht angenommen ist als der Mensch, den man ist, da nicht ernst genommen zu werden, beschämt zu werden, wenn Eltern sich sozusagen weigern, einen neuen Namen, neue Pronomen, letztlich eine neue Geschlechtsidentität zu akzeptieren, und zwar nicht wenige Tage, weil sie noch völlig überfordert sind und erstmal sich sortieren müssen, so, sondern wirklich als Dauerzustand. Es gibt leider auch heute noch genderdivergente und trans Kinder und Jugendliche, die wirklich von ihren eigenen Eltern gemobbt werden, dafür, dass sie sind, wer sie sind, die, wo sich Eltern teilweise noch Jahre später weigern, ihren Sohn oder ihre Tochter, ne, als Sohn oder Tochter anzusprechen, anzuerkennen. Und da gibt es auch Forschung dazu, dass das eben auch einen massiven Einfluss hat auf die mentale Gesundheit logischerweise von Kindern und Jugendlichen, dass das das Risiko, dass eine betroffene Person dann eben Depressionen ausbildet, Angsterkrankungen und so weiter entwickelt, massiv steigert, und dass umgekehrt ein, der Fachbegriff ist, affirmatives Umfeld, also einfach ein soziales Netz, das im ersten, wirklich im ganz basalen Sinne einfach sagt, wir sind da, wir nehmen dich an, wir unterstützen dich. Wir wissen auch nicht alles, wir machen vielleicht Fehler, wir müssen uns erstmal ein bisschen aufschlauen. Aber grundsätzlich, ne, glauben wir dir und wir lieben dich und wir sind für dich da und wir gehen diesen Weg mit dir gemeinsam, dass das die Basis ist für alles. Und eben auch dafür, dass Kinder und Jugendliche, die so eine Geschlechtsdysphorie erleben, ein gutes, ne, gelingendes Leben führen können, dass die sich ein Leben aufbauen können, das für sie sich gut und stimmig anfühlt.
Ganz genau.
Da ist eine wahnsinnige Macht tatsächlich im engsten Umfeld und im Elternhaus. Und das kann aber natürlich krasse Sachen bedeuten. Es gibt nicht wenige Eltern von Transkindern und Jugendlichen, die über die Unterstützung der sozialen Transition ihres Kindes Freunde verloren haben, Familienmitglieder verloren haben, die von Großeltern quasi aus dem Familiensystem ausgeschlossen wurden oder so. Also da gibt es auch sehr, sehr viel Schmerz, und gerade auch so im Kontext Religionsgemeinschaften, weißt du, dass du auf einmal quasi in deiner Kirchengemeinde oder in deiner Moschee oder was nicht mehr dich blicken lassen kannst, weil du in den Augen der Menschen dort etwas Falsches und Sündiges unterstützt oder so. Also das ist kein einfacher Weg, und gleichzeitig ist das für Kinder und Jugendliche so wichtig, dass Eltern da, sag ich mal, auch ihre Prioritäten klar haben und sagen, meine erste Loyalität gilt meinem Kind.
Und ich will schon noch kurz mal die Lanze brechen für, auch wenn ich dir die Frage nach Diskriminierung und Problemhaftigkeit sozusagen in den Raum stellen, weil ich mich einfach wissen will, wie geht man mit sowas um, dass das halt eine Herausforderung in dem Fall von einem Familienleben ist und von einem jungen Menschen ist, aber eben, dass ich das zumindest mir wünschen würde, dass es nicht nur ein Problem ist. Also ich empfinde es, also selbst, dass man halt sagt, ja, aber man kann auch andere Probleme haben und ein Mensch in dieser Welt, in dieser Gesellschaft und so weiter und so fort. Also wir hier bei aller Anfang sollten jetzt nicht den Fehler machen, den wir nicht machen wollen. Jetzt sozusagen so als, wie handle ich dieses Problem?
Absolut.
Damit jetzt rauszugehen, ja.
Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich hatte das vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt, dass wir auch einfach teilweise gesellschaftlich gewohnt sind, Transgeschichten quasi als Leidensgeschichten zu erzählen. Ne? Und das sozusagen auch so ein Narrativ, dem ich auch so in meiner Jugend teilweise begegnet bin, als ich zum allerersten Mal davon gehört habe, dass es Transpersonen gibt, habe ich das gehört mit so einer Schlagseite von diese armen Menschen, die sind im falschen Körper geboren, was ja auch eine völlig beknackte Bezeichnung ist, aber das war damals so ein Wording irgendwie und man muss eigentlich Mitleid mit denen haben, ja. Und das ist natürlich auch was, was den Blick auf eine Identität total verengt und es gibt gerade auch aus der Trans-Community in letzter Zeit ganz stark so diese Forderung, auch sozusagen Trans-Joy zu zeigen, also die Freude und die guten Geschichten und die Liebe und die gelingenden Beziehungen und die sag ich mal, die schönen Seiten des Man-Selbst-Sein-Dürfens, was da auch für eine Power drin stecken kann und was da für eine Gemeinschaft auch dahinter steht und welche Errungenschaften da auch in den vergangenen Jahrzehnten, ne, erreicht wurden für Transpersonen und für alle Personen.
Aber auch die gesellschaftlich dadurch, ne?
Wie bitte?
Auch ein Stück weit gesellschaftlich.
Genau, die sich also auch gesamtgesellschaftlich dann positiv niedergeschlagen haben, nicht nur innerhalb der Community, sondern auch für alle Menschen. Und das ist auch was wir uns, glaube ich, immer klar machen müssen. Es ist, glaube ich, sehr normal, als Eltern so eine gewisse Zukunftsangst zu haben und als Eltern von einem Transkind vielleicht an manchen Stellen noch mal ein bisschen mehr, ja, auch wenn man sich manche politischen und gesellschaftlichen Bewegungen anguckt und gleichzeitig die Zukunft gibt's ja noch nicht, ne? Also wir sind ja erst dabei, die zu schaffen sozusagen. Und da, wenn man sich anguckt, mit welcher Selbstverständlichkeit viele junge Leute heute schon auf so Themen wie Geschlecht und Identität ganz anders blicken als frühere Generationen, gibt es da auch viel Grund zur Hoffnung und zur Zuversicht, dass eben vielleicht in ein paar Jahrzehnten man so eine Folge wie diese hier anhören würde als historisches Dokument und sagen würde, oh Gott, die haben aber eine ganze Stunde jetzt über was total Normales geredet, was einfach in ungefähr jeder 200. Person so angelegt ist und was einfach genauso normal ist wie rote Haare haben oder eine Brille brauchen oder irgendwas, weißt du? Also vielleicht kann man irgendwann gar nicht mehr verstehen, dass es da mal so eine Art Problemengel gab. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist halt wieder so ein Fall, wo wir so eine Gleichzeitigkeit halten müssen von trans zu sein ist überhaupt kein Problem, auf keiner Ebene. Und gleichzeitig in unserer Welt als Eltern ein Kind zu begleiten, von dem wir etwas erfahren, mit dem wir vielleicht nicht gerechnet haben und das uns erstmal in Unsicherheiten und Ängste und sowas stürzt, ist in dem Moment schon was Anstrengendes und Herausforderndes und in dem Sinne problemhaft. Nicht, dass das Kind ein Problem ist, aber wir haben das Gefühl, vielleicht in unserer Gesellschaft damit durchaus ein gewisses Problem zu haben, das sozusagen gut hinzukriegen dann unter nicht immer perfekten Rahmenbedingungen. Und ich glaube, das kann gleichzeitig wahr sein. Aber ich finde es ganz wichtig, was du sagst. Also die Identität eines Menschen an sich sollte nie für irgendjemanden ein Problem sein, sondern ist einfach immer ein Grund für Wertschätzung und Respekt, ne, dieser Person gegenüber.
Ja, genau. Schön, Nora. Ich glaube, wir haben da natürlich jetzt ein paar Teilaspekte angerissen, ein paar haben wir vertieft, ein paar sind wir links und rechts dran vorbeigelatscht. Hilft dir nix. Wünscht euch Fortsetzungen oder Teilantworten gerne unter podcast@nora-imlau.de. Und wir kommen jetzt mal zum Unterstützer der aktuellen Folge, würde ich sagen. Und deswegen folgt jetzt etwas Werbung.
Genau. Ja, auch diese Folge wird wieder unterstützt von Octopulli, diesem fairen Klamottenlabel aus Berlin, das nachhaltige Bekleidung sowohl für Kinder als auch für Erwachsene produziert. Das Tolle an Octopoly ist, dass sie viel mit Reststoffen arbeiten, also Biostoffen, die sozusagen übrig geblieben sind anderswo und die sonst vielleicht auch gar nicht mehr verwertet würden und aus denen sie dann ihre einzigartigen Octopolys zusammennähen. Die sind dann oft so ganz bunt und vielfältig und sind tatsächlich auch ganz geschlechtsneutral in dem Sinne, dass man sie überhaupt nicht als Jungskleidung oder Mädchenkleidung kategorisieren könnte. Sie sind einfach bunt und fröhlich und schön. Und auf vielfachen Wunsch aus der Octopoly-Community haben sie jetzt in diesem Winter auch nochmal eine ganze Reihe an Basic-Designs an den Start gebracht. Das sind ein bisschen weniger bunte, sondern eher so in klaren Farben gehaltene Klamotten, sowohl bei den Hosen als auch bei den Hemden, für Leute, die so ein bisschen weniger farbenfroh und trotzdem sozusagen qualitativ hochwertig und im bewährten Octopoly-Design mögen. Wir als Familie sind große Octopoly-Fans. Bei uns tragen sowohl die Hosen als auch die T-Shirts als auch die Pullis alle von groß bis klein. Und man merkt wirklich, gerade wenn man schon ein paar Jahre Octopoly trägt, die Qualität, also dass die einfach anders als viele andere Klamotten nicht auswaschen, sich nicht verziehen, nicht nach irgendwie einem Jahr tragen, lauter Löcher haben und kaputt sind, sondern die sind wirklich richtig stabil, hochwertig, wachsen mit, können zum nächsten Kind weitergegeben werden und sehen da immer noch aus wie neu.
Ja, ich bin ja eher so bei so Basic-Geschichten, also einfarbig und wenig Schnickschnack und auch da haben wir jetzt die neue Kollektion einiges zu bieten. Ihr bekommt mit dem Code WINTER25, die 25 ist dann als Zahl geschrieben, eine versandkostenfreie Bestellung, sofern sie nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz läuft. Denkt dran, viele der Sachen werden noch genäht, wenn ihr sie bestellt. Deswegen nicht so lange warten mit eurer Bestellung, wenn es eine Weihnachtsbestellung sein soll. Ich packe euch alle Infos nochmal in die Shownotes, octopoly.de und den Code. Und wir sagen vielen Dank. Und damit dürfen wir in unser Postfach lugen, was uns da wieder Schönes erwartet. Stellvertretend, Nora, wollte ich dir eine Mail von Rebecca vorlesen zur Selbstfürsorge-Folge. Liebe Nora und lieber Oliver, ich bin von Anfang an begeisterte Hörerin eures tollen Podcasts. Zur Folge zum Thema Selbstfürsorge muss ich euch, obwohl ich noch nicht zu Ende gehört habe, sagen, wie unfassbar befreiend ich schon den Start finde. Ich habe mich immer schon gefragt, warum es mir nicht reicht, mal einen Tee zu trinken oder mal baden zu gehen und mich immer schlecht gefühlt, dass es mir nicht reicht. Ich habe immer schon gedacht, da muss mehr passieren, es muss sich was ändern. Ich verstehe das aber jetzt erst so richtig. Ich spreche dann gerne zu euch, während ich höre. Heute sagte ich so, nämlich. Ich danke euch vielmals und höre jetzt schnell mal weiter. Herzliche Grüße, Rebecca.
Oh, das ist ja eine schöne Nachricht. Und so wichtig, oder? Das zu realisieren, dass nicht mit einem selbst was nicht stimmt, wenn einem bestimmte Rituale oder Selbstfürsorgetipps sozusagen nicht reichen, um in eine tiefe Entspannung zu kommen. Und das haben jetzt echt auch schon mehrere Menschen geschildert, auch manchmal so bei Veranstaltungen, wenn die dann so an den Büchertisch kommen, dass sie unseren Podcast gerne hören und dann sozusagen in Gedanken so mitreden und dann quasi so mit uns am Küchentisch sitzen und uns antworten. Das finde ich eine total schöne Vorstellung und ich finde es auch schön, wenn ihr uns diese Antworten dann schreibt, dass wir die auch erfahren, sonst hören wir euch ja nicht. Ganz lustig finde ich auch immer die Nachrichten, die Leute uns schreiben, wenn sie noch gar nicht zu Ende gehört haben, weil ich so denke, da muss man so im Moment sein, um dann zu sagen, ich unterbreche jetzt kurz die Folge, um eine Mail zu schreiben und dann höre ich weiter.
Ich hoffe auch, wir haben Rebecca nicht enttäuscht, weißt du, mit dem, wie die Folge dann weitergegangen ist. Danach kam,
also das ist für uns wirklich ganz wertvoll, mit euch so in Kontakt zu sein. Ihr habt es gehört, diese ganze Folge heute wäre auch gar nicht entstanden ohne die Zuschrift einer Hörerin und das zeigt euch hoffentlich wirklich auch, wir lesen alles, wir nehmen alles in uns auf und auch wenn wir nicht jede Mail vorlesen können, fließt die hier in unsere Arbeit und in diesen Podcast ein.
So schaut's aus. Dann würde ich sagen, vielen Dank und wieder bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer daran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.